Hallo und herzlich willkommen zur Folge 68 von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Ich bin gespannt, wie lang die heutige Folge wird. Bei der Vorbereitung habe ich nämlich einige Eindrücke und Gedanken zum Thema gesammelt und es wurde einfach nur immer mehr und mehr und komplexer. Ich danke diesem Podcast, dass ich mich nochmal mit einer ganz anderen Tiefe, mit vielen Dingen, die mir wichtig zu sein scheinen, befassen kann. Und ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, wie vieles miteinander zusammenhängt. Also los! Wo wir jetzt so viel über innere Kinder und Erwachsene gesprochen haben, soll's heute über die beiden im wahren Leben gehen. Ein Phänomen, das mir immer häufiger begegnet, sollte mich eigentlich viel weniger verwundern, als es das doch immer wieder tut. Eltern, die Angst vor ihren Kindern haben. Eltern, die Angst vor ihren Kindern haben, sind sozusagen die natürliche Antwort auf Kinder, die Angst vor ihren Eltern hatten. Und es ist ja nicht so lange her, da hatten Kinder noch Angst vor ihren Eltern. Und das ist ganz bestimmt weder wünschenswert noch gesund, aber das Gegenteil ist es genauso wenig. Natürlich, das versteht sich ja inzwischen von selbst, ist auch diese Betrachtung absolut relativ. Gerade noch habe ich mit meiner Schwester in Süddeutschland telefoniert, die Gesamtschullehrerin ist und der sich in ihrem Schulalltag ein ganz anderes Bild zeigt als das, worüber wir hier heute sprechen werden. Damit du unterscheiden kannst, ob diese Folge für dich ist oder nicht, hier ein paar Ideen zu Beginn. Es fällt dir schwer, klare Ansagen zu machen und zu ihnen zu stehen? Du hast häufig ein schlechtes Gewissen gegenüber deinem Kind? Du fühlst dich oft überfordert mit der Erziehung und das, obwohl du dich viel zu dem Thema informierst? Du bist erschöpft, obwohl das Elternsein dich doch eigentlich erfüllen sollte? Deine eigenen Bedürfnisse scheinen ständig zu kurz zu kommen. Es fällt dir schwer, bei dir zu bleiben. Du hast Angst vor Ablehnung und davor, Fehler zu machen. Du hast Angst, die Fehler deiner Eltern zu wiederholen. Dein Kind soll es schließlich besser haben als du. Du hast als Kind unter einem tyrannischen Elternteil gelitten. Auf deine Gefühle wurden in deiner Kindheit wenig Wert gelegt. Du hast einen starken Respekt vor den Gefühlen, der Intelligenz und oder dem Wunsch nach Autonomie deines Kindes, unter Umständen auch vor dem spirituellen Wesen, das es ist. Du wünschst dir mehr Verständnis, Anerkennung und Unterstützung in der Familie. Der Trennungsschmerz deines Kindes ist ein großes Thema, obwohl du schon wirklich viel versucht hast. Du bekommst die Rückmeldung, dass dein Kind woanders viel kooperativer ist als zu Hause. Und du hast Sorge, dein Kind könnte unter dem Anpassungsdruck von Kita und Schule leiden. Ich spreche übrigens von Kind in der Einzahl, auch wenn du vielleicht mehrere hast. Erfahrungsgemäß hat man diese Schwierigkeiten nicht mit allen, da Kinder innerhalb der Familienordnung ihre eigene individuelle Nische suchen und es da keine Doppelbesetzungen gibt. Wenn davon jetzt einiges auf dich zutrifft, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast den Mut bewiesen, ehrlich mit dir zu sein und damit schon die erste Hürde genommen. Diese Folge könnte spannend für dich sein. Was meinst du? Wie könnte es dazu gekommen sein, dass Eltern Angst vor ihren Kindern haben? Zwei Gründe halte ich für wahrscheinlich. Erstens, ist das Erwachsensein irgendwie aus der Mode gekommen? Viele verbinden Erwachsensein heute vor allem mit gestresst, genervt und gehetzt sein. Das Leben wird mehr verwaltet, als dass es gelebt wird. Da kann dann schnell die Kindheit zum neuen Ideal werden. In vielen Erwachsenen, ob nun bewusst oder unbewusst, entsteht eine Sehnsucht nach der kindlichen Unbekümmertheit. Die Kindheit wird völlig überhöht und verklärt und genau das tut dem Kindsein überhaupt nicht gut. Indem wir unsere eigenen Kinder um ihr Kindsein beneiden, nehmen wir ihnen ein großes Stück ihrer Kindheit weg. Wir überfrachten sie mit Auswahlmöglichkeiten, für die sie noch nicht die nötige Lebenserfahrung oder Reife haben, und stellen jede noch so banale Alltagsentscheidung zur Diskussion. Um wirklich Kind sein zu dürfen, braucht es Erwachsene, die auch wirklich gerne erwachsen sind. Wenn Eltern nun aber das Erwachsensein satt haben, gestehen sie auch ihren Kindern das Kindsein weniger zu. Die Rollen verschwimmen zunehmend und es entsteht eine Art Rivalität. Dabei sollten wir nicht vergessen, ein Kind kann viele Freunde, aber eben nur ein paar Eltern haben. Und außerdem ist Erwachsensein wirklich viel besser als sein Ruf. Und wenn du mich fragst, allemal die Anstrengung wert. Ja, Erwachsensein hat ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun, aber gerade die eröffnet einem ja auch ganz neue Möglichkeiten. Und außerdem war zweitens bis in die 80er Jahre hinein die deutsche Mutter und ihr Kind der Erziehungsratgeber. Solltest du ihn nicht kennen, stell ihn dir bitte als das krasse Gegenstück zum bedürfnisorientierten Ansatz vor. Als Leitbild vermittelt dieses Buch eine vollkommen gefühlskalte Erziehung, die nicht zuletzt einen idealen Nährboden für das Gedeihen des Nationalsozialismus geboten hat. Bindung und Nähe als Basis für ein gesundes Selbstbewusstsein hatten in diesem Ansatz absolut nichts zu suchen. Wir haben ja immer wieder festgestellt, wie wichtig, aber eben auch schwierig es ist, im Leben die richtige Balance zu finden. Das dürfte vor allem daran liegen, dass Balance nichts Statisches ist, das man einmal definiert und ab da in gewohnter Weise fortsetzen kann. Balance setzt vielmehr voraus, dass wir uns fortwährend mit uns und den Gegebenheiten auseinandersetzen, um die richtige Mischung im richtigen Maß immer wieder neu zu definieren. Was aber tatsächlich oft passiert, im Versuch, alles besser zu machen, machen wir meistens bloß das Gegenteil von dem, was davor war, und schlittern dadurch vom Regen in die Traufe. Wo vorher also kaum Raum für Gefühle war, ist jetzt teilweise zu viel davon da. Man kann es nämlich auch mit Gefühlen übertreiben. So wie man Gefühle nicht unterdrücken sollte, so sollte man sie auch nicht kultivieren. Und ja, das geht. Wir können uns prima in Gefühle hineinsteigern, uns regelrecht in ihnen verlieren. Gefühle können zu einer echten Überforderung werden, wenn wir nicht lernen, sie auch mal gut sein zu lassen. Als Eltern ist es unsere Aufgabe, unseren Kindern beides beizubringen. Und ich gebe zu, es ist schon ein kleiner Drahtseilakt, die passenden Impulse im richtigen Moment zu geben. Gelingt mir auch nicht immer, aber immer öfter. Wir dürfen lernen, unsere Kinder mit all ihren Gefühlen zu respektieren, aber ohne dabei einen übertriebenen Respekt vor ihnen zu entwickeln. Menschen ganz allgemein lernen sehr schnell, wie man andere emotional unter Druck setzen kann. Wir haben sozusagen ein natürliches Gespür für die Unsicherheiten anderer. Das liegt sozusagen in unserer menschlichen Natur und bietet biologisch betrachtet ganz bestimmt einen Überlebensvorteil. Da bilden Kinder keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Es braucht ein hohes Maß an Bewusstsein, um der Versuchung zu widerstehen, Macht zu missbrauchen. Und wenn Kinder eins erst noch entwickeln müssen, dann Bewusstsein. Sie sind also sogar besonders anfällig in beide Richtungen, manipuliert zu werden und selbst zu manipulieren. Es ist unsere Aufgabe als Eltern, dafür zu sorgen, dass sie weder dem einen noch dem anderen zum Opfer fallen. Manchmal sind Gefühle echt, manchmal hochgezüchtet und dienen als Mittel zum Zweck, um die eigenen Interessen durchzudrücken. Kinder müssen und können das unterscheiden lernen. Eine der wichtigsten Lernaufgaben, um gut für sich sorgen zu können, ist, die eigenen Gefühle wahr und anzunehmen. Eine der wichtigsten Lernaufgaben für das Zusammenleben in der Gemeinschaft hingegen ist, unsere Gefühle unter Kontrolle zu behalten. Ich habe 1 bis 2 Mal im Jahr Kurzzeitpflegeeltern bei mir in der Praxis, die mich für die Behandlung ihrer Pflegekinder aufsuchen. Von ihrem Umgang mit den Kindern kann man eine Menge lernen. Was mich auf jeden Fall immer wieder sehr beeindruckt, ist die gesunde Mischung aus einem liebevollen, fürsorglichen Umgang gepaart mit einer gesunden Distanz. Ich kann nicht sagen, woran es liegt, dass ihnen das so gut gelingt. Vielleicht ist es die Erfahrung, die sie mit ganz vielen verschiedenen Kindern sammeln durften. Vielleicht auch ihre eigene Unbefangenheit, da es sich nicht um leibliche Kinder handelt und sie meistens ja auch nur Kinder auf Zeit bleiben. Oder es ist ihr Auftrag, in den wenigen Wochen oder Monaten dem Kind nicht nur zu geben, was es sich wünscht, sondern vor allem zu geben, was es braucht, um da draußen lebensfähig zu sein. Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt. Was Kinder sich wünschen, ist nämlich nicht immer das, was sie brauchen. Ich verlinke dir dazu eine Filmszene aus dem Film Ray, die mich immer wieder tief bewegt. Ich glaube, sie macht den Unterschied deutlicher, als ich das hier mit Worten kann. Als Eltern sehen wir uns oft mit zwei Vorwürfen konfrontiert. In der extremen Form der Vorwurf der Verwöhnung und der Vorwurf der Verwahrlosung. Beides lässt man nicht gerne auf sich sitzen. Verwöhnung bedeutet den Kindern immer alles zu geben, was sie sich wünschen. Verwahrlosung den Kindern nicht einmal das zu geben, was sie brauchen. Logischerweise wirft die ältere Elterngeneration der Neuen oft Verwöhnung vor, während die Neue der Alten emotionale Verwahrlosung ankreidet. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Verwöhnung und Verwahrlosung tun sich im Ergebnis nicht viel. Im ersten Fall kommen kleine Tyrannen raus, im zweiten Fall geprügelte Hunde. Beide sind auf die eine oder andere Weise nicht wirklich in der Lage, zufrieden zu sein. Die einen, weil sie ohne Empathievermögen keine echten Bindungen eingehen können und die anderen, weil sie ohne Selbstbewusstsein keine echten Bindungen eingehen können. Man könnte auch sagen, die einen sind selbst verliebt und nutzen daher andere aus, die anderen haben noch nicht einmal Selbstliebe und lassen sich dadurch von anderen ausnutzen. Das Resultat aber ist in beiden Fällen sehr ähnlich und mal ehrlich, als Eltern wünscht man sich weder das eine noch das andere für die eigenen Kinder. Umgekehrt bedeutet das aber nicht, dass Kinder gleich verwahrlosen, wenn wir ihnen nicht immer alles geben, was sie sich wünschen, und auch nicht, dass Kinder gleich verwöhnt sind, nur weil sie bekommen, was sie brauchen. Halten wir also mal als kleine Zwischenbilanz fest. Als Eltern ist es an erster Stelle unsere Aufgabe, den Kindern zu geben, was sie wirklich brauchen, und erst an zweiter Stelle das, was sie sich wünschen. Als Reaktion auf die kaltherzige Erziehung zuvor hat sich in unserer Zeit ganz automatisch die Idee der Bedürfnisorientierung entwickelt. Guck dir zum Beispiel mal aktuelle Kinderbücher mit Titeln wie »Jim ist mies drauf« oder »Die kleine Heuleeule« an. Kinder lernen heute, dass auch schwierige Gefühle wie Wut, Trauer und Trotz sein dürfen und dass man lernen kann, mit ihnen umzugehen. Sie erfahren auch, dass es mutig sein kann, Nein zu sagen, dass Anderssein nicht außen vor sein bedeuten muss und dass Streit auch Klärung bringen kann. Ich persönlich mag diesen Ansatz, aber er hat auch seine Tücken. Zum Beispiel, wenn wir vergessen, dass Bedürfnisorientiertheit nicht mit bedingungsloser Bedürfnisbefriedigung einhergeht oder dass Bedürfnisorientiertheit auch bedeutet, die Bedürfnisse anderer Menschen respektieren zu lernen. Kinder im Tragetuch, Kinder, die mehr als ein Jahr gestillt werden, Kinder, die noch lange im Elternbett schlafen, Kinder, die schon früh ein Mitbestimmungsrecht bekommen und. Das alles ist für manch älteren Menschen schwer nachvollziehbar. Stellt's doch auch die eigenen Erziehungsvorstellungen völlig in Frage. Ich glaube, das alles sind Äußerlichkeiten und nicht wirklich der springende Punkt. Das eigentliche Problem liegt ganz woanders und da sind die Sorgen der Älteren nicht ganz unbegründet. Was Kinder zu Hause nicht lernen, das müssen sie später oftmals auf die harte Tour lernen. Das erledigt dann die Schule des Lebens für uns. Und zu guter Letzt, so wie wir auf gesellschaftlicher Ebene von einem Extrem ins nächste geraten, so kann es uns natürlich auch im Privaten gehen. Zum Beispiel so. Auf tyrannische Eltern folgen häufig hochsensible Kinder, die wiederum ihre Kinder zu kleinen Tyrannen erziehen. Jemand, der in seiner Kindheit emotional sozusagen auf Diät gesetzt war, entwickelt meist besonders feine Antennen für die Stimmungen anderer. Besser bekannt als Hochsensibilität oder einen großen People-Pleaser haben, also einen Persönlichkeitsanteil, der es, um gemocht zu werden, immer allen anderen recht macht. Das ist nicht angeboren oder anerzogen, sondern eine ganz logische Entwicklung innerhalb der familiären Dynamik. Wie alles ist auch das Segen und Fluch in einem und kann sehr belastend sein. Da ist es nur verständlich, wenn man es bei den eigenen Kindern anders machen will. Das Problem dabei ist bloß, vielen Eltern ist nicht bewusst, dass sie zwar anders erziehen, als sie erzogen worden sind, dabei aber voll und ganz in ihrem Muster, in dem Fall dem People-Pleaser bleiben. Als Kinder haben sie versucht, es dem einen Elternteil recht zu machen und jetzt versuchen sie, es dem eigenen Kind recht zu machen. Deshalb ähnelt das Verhältnis zu deinem Kind auch in vielem dem Verhältnis zu deinem tyrannischen Elternteil, wenn du davon betroffen sein solltest. Auch hier stellst du dich und deine Bedürfnisse hinten an und bist ständig um Harmonie bemüht, aber bekommst stattdessen Undankbarkeit und mangelnde Wertschätzung zu spüren. Und während dein Kind seine Macht ständig ausbaut, bist du zunehmend überfordert und gekränkt. In gewisser Weise erreichst du also das Gegenteil von dem, was du dir wünschst. Ein unzufriedenes Kind, mit dem du viel aneinander gerätst und zu dem die Verbindung häufig abbricht. Die Verbindung zu dir abzubrechen, den Dreh haben die Kleinen schnell raus, ist überhaupt das Druckmittel, um dich klein zu kriegen. Schließlich willst du ja nichts mehr, als dass man dich lieb hat. Ich überdramatisiere das hier übrigens extra, damit es ein bisschen deutlicher wird. So eine Art Faktencheck kann sehr hilfreich sein. Was ist die Bilanz? Wie sieht das Ergebnis meiner Bemühungen ganz ungeschminkt aus? Nur wenn wir deutlich sehen, dass unsere Rechnung nicht aufgeht, beginnen wir nach neuen Wegen zu suchen. Bekanntlich liegt die Lösung oft in unserem blinden Fleck, also schauen wir uns deinen einmal an. Deine größte Sorge ist, so zu werden wie deine Eltern und ihre Fehler zu wiederholen. Könnte es aber sein, dass dir ein bisschen emotionaler Abstand, etwas mehr Autorität, eine kleine Dosis von deinen Eltern also gar nicht mal schaden oder sogar nutzen würde? Und wie sieht es mit deinem Kind aus? Könnte es sein, dass deinem Kind ein Machtwort hier und da, ein bisschen weniger Entscheidungsbürde und ein bisschen mehr Halt durchaus einen Gefallen tun würde? Deine Eltern haben, genauso wie du, natürlich nicht alles falsch gemacht. Nimm dir den Teil ihrer Art und Weise, der dir und deiner Familie einen Dienst leisten kann, und lass den Rest stehen, aber lehne nicht alles aus Prinzip ab. Lerne, bewusste Entscheidungen zu treffen und lass bitte nicht dein verletztes inneres Kind die Erziehung deiner Kinder übernehmen. Ich hoffe, auch die folgenden Gedanken können dir weiterhelfen. Deine Aufgabe ist, dein Kind lebensfähig zu machen, es aufs Leben vorzubereiten. Dazu gehört ganz sicher eine gute Bindung, aber auch wesentlich ein gesunder Umgang mit Frustrationen. Dein Kind schreit nach Grenzen, indem es sie immer weiter ausreizt. Schenk ihm diese wertvolle Erfahrung und du wirst sehen, dass sich trotz anfänglicher Gegenwehr eure Bindung verbessern wird. Dein Kind mag hochsensibel, hochbegabt oder hochintelligent sein, aber du hast die Lebenserfahrung. Du gibst die Richtung vor und bietest den nötigen Halt und Rahmen, in dem dein Kind sich frei entfalten darf. Ich verlinke dir dazu einfach mal den Film Good Will Hunting, der einen wirklich gesunden Umgang mit Hochintelligenz zeigt. Du kannst dein Kind mit einer zu großen Wahlmöglichkeit und Verantwortung überfordern. Dein Kind kann manche Konsequenzen noch gar nicht abschätzen und hier bist du gefragt und Klarheit hilft. Selbst wenn du dein Kind hier und da entscheiden lässt, hast du auch diese Entscheidung getroffen. Das letzte Wort bleibt also bei dir. Ausnahmen stärken die Bindung, aber wenn die Ausnahme zur Regel wird, verliert sie ihren Reiz. Du kannst deinem Kind gerne was erklären, aber rechtfertigen musst du dich nicht. Es ist auch keine Schande, sich für ein Fehlverhalten zu entschuldigen, aber ein schlechtes Gewissen ist in Sachen Erziehung ein schlechter Berater. Menschen lernen am effektivsten durch eigene Erfahrung, weit mehr noch als durch Ermahnung oder Vorbild. Gib deinem Kind Zeit und Möglichkeiten, um eigene Erfahrungen zu sammeln und aus ihnen zu lernen, solange es noch in deiner Obhut ist und durch dich begleitet wird. Versuch nicht, alle Probleme von ihm fernzuhalten. Dass dein Kind woanders besser funktioniert als zu Hause, muss kein Zeichen einer pathologischen Anpassung oder Unterordnung sein. Es kann auch einfach bedeuten, dass ihm die dort geltenden Regeln guttun. Regeln bedeuten auch Sicherheit und Orientierung, in die hinein ich mich entspannen kann. Damit sich die Geschichte, egal ob kollektiv oder individuell, nicht wiederholt, müssen wir vor allem ihre typische Bewegung erkennen. Hin und her, hin und her. Und wenn wir wollen, dass das Pendel nicht mehr bis in die Extreme ausschlägt, sondern gemütlich um die Mitte pendelt, dann brauchen wir eine gesunde Mischung zwischen den Extremen. Dann müssen wir uns manches Mal genau andersherum verhalten, als wir es initial und gewohnheitsmäßig tun würden. Dann müssen wir etwas Neues wagen. Und Punkt für heute. Mit den Shownotes habe ich mir übrigens extra viel Mühe gegeben heute und deshalb will ich sie dir auch ganz besonders ans Herz legen. Ich habe sie ausgewählt, um dir neben all den Gedanken zu dem Thema auch ein Gefühl dafür vermitteln zu können. Also viel Spaß damit, bis bald und tschüss.